Es gibt hochqualitatives Fleisch zu einem richtig guten Preis, meistens sogar direkt bei dir um die Ecke. Warum sehe ich das nicht online?
Wie würdest du denn euer Produkt in einem Satz erklären?
Das perfekte Toolkit für Direktvermarkter. Die meisten unserer Kunden haben so Bestellungen zwischen 50 und 60 Stück. Jetzt rechne es mal hoch. Wenn du mit jedem telefonieren musst, den musst du dann erstmal hinterher telefonieren, dann musst du aufschreiben, was er sonst hatte und so weiter und so fort. Und da kommen wir zum Kern des Ganzen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von L-Business. Wir melden uns heute ein weiteres Mal aus dem Kokolores, das heißt, es wird jung und kreativ und heute geht es ganz konkret um eine Idee, die Landwirtschaft, Digitalisierung und bewussten Konsum miteinander verbindet. Mein Gast ist ein Gründer, der gerade eine Plattform aufbaut, über die Verbraucher und Verbraucherinnen Fleisch direkt bei den ErzeugerInnen vorbestellen können, und zwar schon bevor das Tier geschlachtet ist. Das ist so ein bisschen die Besonderheit und das Ziel ist eine transparentere und fairere Form der Direktvermarktung. Wie funktioniert dieses Modell? Welche Probleme wollen Sie mit diesem ganzen Vorhaben lösen? Und wie fühlt es sich eigentlich an, mit Ende 20 ein eigenes Startup aufzubauen? Darüber sprechen wir heute und natürlich tue ich das nicht allein, sondern mit dem Gründer von Erzeugerland, Adam Silber-Gniadi. Herzlich willkommen.
Servus, hallo.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Du bist allein heute hier, aber eigentlich seid ihr zu zweit im Gründerteam. Dein Kollege Lukas ist heute verhindert.
Der muss Geld verdienen.
Das muss natürlich sein, vor allem in der Gründungszeit. Und in der steckt ihr ja gerade mittendrin.
Ja.
Deshalb vielleicht als erstes die Frage, wie würdest du denn euer Produkt, eure App, euer Erzeugerland in einem Satz erklären?
Das perfekte Toolkit für Direktvermarkter.
Und wie das funktioniert, darauf gehen wir jetzt gerne etwas näher ein.
Ja.
Also warum gibt es das perfekte Tool bisher noch nicht? Also was läuft bisher aus deiner Sicht falsch in der Direktvermarktung von Fleisch?
Falsch ist, glaube ich, der falsche Begriff. Es funktioniert ja. Also es gibt ja sehr, sehr viele Direktvermarkter in Deutschland. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Direktvermarkter in Deutschland höher ist als die Zahl der Lebensmitteleinzelhändler, wenn man sich die Zahlen der Filialen anguckt. Natürlich nicht die Größe und was sie verkaufen und so weiter, ist gar keine Frage. Aber diese Leute gibt es. Es ist die Frage, was macht es denn so komplex, das ganze Ding online zu bringen? Besonders eben in der Fleischbranche, woran wir interessiert sind. Und da ist einfach das Problem, man kann einfach nicht bestehende Lösungen, die es auf dem Markt gibt, ich meine, Shopify, Shopware, verschiedene E-Commerce-Shop-Systeme, auch schon verschiedene Ansätze eben für die Verbindung zwischen Direktvermarktern und Verbrauchern vor Ort. Die lösen vielleicht das Problem der Auffindung. Hier kannst du irgendwie einkaufen, aber dann finde ich deine Nummer, vielleicht finde ich eine Website und da gibt es ein Kontaktformular. Aber ich kann nicht als Verbraucher, wie ich es gewohnt bin, online gehen, in den Warenkorb legen und abschließen. Das gibt's einfach aktuell noch nicht. Oder gab's nicht, muss man sagen.
Und da setzt ihr an.
Genau, richtig.
Also wie genau funktioniert euer, was ist es? Ist es eine App? Ist es ein System? Ist es ein Programm?
Eine also Software? Es ist eine Software. Einfach, ich glaube, das so wirklich das grobschlächtig erstmal irgendwie anzugucken, ist, glaube ich, das Beste, weil es besteht aus verschiedenen Teilen. Wir haben natürlich das Shop-System, das ist aber das Langweiligste, weil das ist ein gelöstes Problem, wie ich immer sage. Das Interessante bei uns ist das dynamische ERP-System. Jetzt wird nicht jedem der Begriff ERP was sagen. Enterprise Resource Planning. Das größte ERP-System der Welt sitzt ein paar weitere Kilometer hier in Walldorf, also SAP, der größte deutsche digitale Konzern bis dato. Die haben letzten Endes genau dieses Problem für, ich sag mal, Standardwarensysteme gelöst. Ne? Also ich habe irgendwie ein Lager, da wird was eingelagert und da weiß ich dann auch ganz genau, von dem roten T-Shirt habe ich noch 20 Stück. Von dem blauen T-Shirt habe ich noch 10 Stück und das kann ich dann durch Systeme hinweg synchronisieren, bis es dann auch in meinem Shop angezeigt wird. Bei Fleisch habe ich das halt nicht. Da habe ich das Problem, wenn ich den Vergleich habe, Fleischtheke, ich sehe dieses Stück Fleisch vor mir, Bratenstück, 5 Kilo. Diese 5 Kilo, wenn an dem einen Tag teilen die sich auf 5 mal 1 Kilo Stück Bratenfleisch, am anderen Tag vielleicht auf dreimal Gulasch ein Kilo, zweimal Bratenstück am Stück ein Kilogramm und an einem ganz anderen Tag kauft einfach irgendjemand das ganze Ding. So, das kann ich nicht planen. Ich weiß vielleicht, welche Teilstücke ich habe, aber ich weiß nicht, welche Produkte ich theoretisch anbieten könnte. Und das ist ja eben das, wo wir als Verbraucher gewohnt sind, an der Fleischtheke wirklich die Freiheit zu haben, online aber nicht. Und warum nicht? Weil es halt saumäßig komplex ist, das zu berechnen. Und bisher, das muss man natürlich auch sagen, diese Nische zu bearbeiten und sich auf diese Nische zu konzentrieren, ein riskantes Unterfangen war. Also du löst irgendwie so ein ganz, 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 ganz super nischiges Problem. Damit kannst du ja nicht garantieren, dass dann irgendwie eine ganze Firma davon leben kann oder mehrere Leute davon leben können. Genau.
Was ja auch noch nicht der Fall ist, aber auf jeden Fall das Ziel.
Genau.
Und die Nische ist ja jetzt nicht nur Direktvermarkter für Fleisch zu sein, sondern eben nischig, Direktvermarkter für Rindfleisch.
Genau. Das ist unsere Hauptnische, die wir gerade aktuell beackern. Genau.
Aber perspektivisch vielleicht auch das Ausweiten auf andere Fleischarten und darüber hinaus auch. Also überlegt ihr auch perspektivisch gegebenenfalls eine Plattform für alle möglichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu sein?
Klar. Die interessantere Aufgabe ist es, sich aber eigentlich zu überlegen, wenn ich Restriktionen habe und aus Restriktionen meiner Ursprungsmenge Fleisch, ich habe da mehrere Produkte, dieses Problem sich anzuschauen, wo gibt's es noch? Ne? Also sozusagen dieses, wir sagen, naja, es besteht eigentlich aus der kurzen Haltbarkeit des Fleisches, deswegen muss es digital vermarktet werden. Dann habe ich eben diese dynamische Mengenberechnung, das ist ein Teil, den wir auch irgendwie lösen wollen oder den wir gerade lösen. Und dann ist es natürlich der Zugang zum Kunden. Also es muss eigentlich dann für mich schnell abholbar bereit sein oder gegebenenfalls, was jetzt aktuell noch nicht der Fall ist, aber irgendwann mal möglicherweise beispielsweise über einen Lieferdienst. Und klar, jetzt könnte man, der logischste erste Schritt sind sowieso erstmal andere Tierarten. Da könnte man auch sagen, ja komm, verkauf doch auch irgendwie noch Eier dazu, verkauf noch Nudeln dazu. Aber das Ding ist, das machen unsere Erzeuger jetzt schon. Also das kann das System jetzt schon machen. Wir konzentrieren uns jetzt aktuell nur noch nicht von unserem Sales-Prozess eben darauf, diese Leute dann eben anzusprechen. Weil für die gibt's, sage ich mal, Lösungen auch da jetzt schon draußen, die sie benutzen können, die das für sie irgendwie lösen. Wir wollen ja wirklich den Erzeuger ansprechen, der dieses Fleischproblem hat.
Ja.
Und für ihn das Leben besser machen.
Das habe ich mich sowieso gefragt in der Recherche, weil es haben ja alle Landwirte und Landwirtinnen, die Tiere halten, haben ja natürlich schon irgendeine Möglichkeit, das loszuwerden. Also sonst würden sie es ja nicht machen.
Genau.
Viele sind eben direkt vermarktend. Jeder fünfte landwirtschaftliche Betrieb in Baden-Württemberg regelt das schon selber. Das sind aktuell so knapp 7000 Betriebe, die eben jetzt natürlich nicht alle auf Fleisch nur setzen, aber insgesamt das selbst in die Hand nehmen.
Ja.
Und ich bin bei der Recherche auf viele andere Produkte gestoßen, bei denen ich anfangs auch erst dachte, das ist eigentlich ein ähnliches Ding. Also auch Apps zum Beispiel wie BeFeed oder vom Landratsamt in Ludwigsburg gibt es eine Broschüre, die er immer rausbringt, Schmeckt den Landkreis, die gibt es haptisch und als PDF.
Ja.
Auch da findet man den Zugang zu den Direktvermarktern. Aber das ist ja gar nicht euer Ansatz, sondern euer Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wir haben ein Tier, das wir oder das euer System, eure Software bestmöglich zerteilt, sozusagen virtuell schon.
Genau.
Und wenn es vollständig zerteilt und alle Teilstücke verkauft sind, erst dann kommt es in die Schlachtung. Ist das so richtig?
Genau, also so läuft es meistens ab. Natürlich gibt es da Nuancen und komplett heißt nicht 100%, sondern der Erzeuger hat meistens ja seinen Zeitpunkt, wo er eben dann zum Metzger oder Schlachter gehen muss. Das wissen sie vorher schon, deswegen wissen sie auch die Abholdaten und so weiter. Aber grundlegend, und das ist ja das Wichtigste, aus Verbrauchersicht habe ich eben die Möglichkeit, auszuwählen, was ich gerne hätte.
Ja.
Und ich muss nicht sozusagen friss oder stirb das nehmen, was irgendwie jetzt gerade dann bei so Broschüren oder so da ist. Und man muss dann auch sagen, diese Broschüren und auch andere Apps, die da, ich sag mal, diesen Zugang zu den Erzeugern erstmal herstellen möchten, daran ist ja nichts falsch, das ist sehr, sehr gut, das soll es auch weiterhin geben. Vor allen Dingen, weil wir uns ja nicht darum kümmern, sondern wir haben uns eben hingesetzt und versucht zu verstehen, was ist denn eigentlich deren Hauptproblem aktuell, warum gibt es das denn nicht online? Das ist so offensichtlich, warum gibt es das nicht online? Warum ist die, also ich bin selber großer Fleischliebhaber tatsächlich und so kam ich auch zu dem ganzen Thema dann mit Lukas. ich habe ja auch festgestellt, okay, ich kann entweder eben über kaufende Kuh gehen oder sowas, aber dann kann es trotzdem sein, dass das auch vom anderen Ende Deutschlands kommt oder auch aus dem Ausland gegebenenfalls. Mhm. Ja, ich kann an die Theke gehen, dann weiß ich nicht, wo es herkommt. Dann, wenn ich es dann hochqualitativ haben möchte, ist es natürlich super teuer.
Ja.
Du merkst dann aber, es gibt hochqualitatives Fleisch zu einem richtig guten Preis, meistens sogar direkt bei dir um die Ecke. Warum sehe ich das nicht online? Und das beantwortet, also ich finde die Leute, aber ich muss dann jemanden anrufen. Ich habe eine Anekdote vielleicht, wie ich auf das Thema kam, als Lukas mich wirklich initial approached hat mit dem ganzen Ding. Er hat mich gefragt, ja, willst du mitmachen? Und dann haben wir da uns ausgetauscht. Und da war ich mit meiner Frau, damals noch Verlobte, in Schwarzwald im Urlaub. Und da waren wir wandern. Und unweit unserer Ferienwohnung war tatsächlich so ein Hof, der eben Fleisch direkt Vermarktung gemacht hat. Perfekt. Rufe ich da an. Geht keiner ran. Dann, ich glaube, eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen später, ruft mich irgendjemand zurück.
Ja.
Ich gehe da ran. Hallo, ja, Sie hatten da Anrufe. Hätten Sie doch vielleicht Interesse? Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich weg. Liefern Sie das auch in die Region Stuttgart? Nee. Ist dann Abholung. Ich so, ja, okay. Und wann? Ja, das wissen Sie noch nicht. Das müssen Sie dann noch gucken. Und dann hat es bei mir Klick gemacht.
Also quasi auch erst dann, wenn halt das ganze Tier verkauft ist, dann schlachten wir.
Nee, die schlachten auch so, aber sie wussten noch nicht, wann sie schlachten.
Ja, okay.
Das war bei denen jetzt, glaube ich, das Thema. Ja. Aber genau dieses Ding ist es dann eben, jetzt kannst du dir das mal einfach logisch zusammendenken, ich bin einer. Die meisten unserer Kunden haben so Bestellungen zwischen 50 und 60 Stück.
Ja.
Jetzt rechne es mal hoch. Wenn du mit jedem telefonieren musst, den musst du dann erstmal hinterher telefonieren, dann musst du aufschreiben, was er sonst hatte und so weiter und so fort. Und da kommen wir zum Kern des Ganzen.
Das heißt, das ist auch eigentlich euer Business Case. Die Menschen, die euch bezahlen, sind eben nicht die Endverbraucher, sondern die Landwirte.
Genau, richtig.
Und also, wer ist eure Zielgruppe genau? Und wie erreicht ihr die?
Können wir ganz klar definieren. Das sind Leute, die Rindfleisch direkt vermarkten. Eine Herde von, ich sag mal, irgendwas zwischen 30 und 200 Rindern haben. Manche haben mehr, manche haben, na, weniger gibt's nicht, aber meistens, manchmal mehr. Und die so ungefähr 10 bis 30 Verkäufe im Jahr machen. Wir haben auch Leute, die mehr machen, die machen zum Beispiel dann nur eine Rinderhälfte, die sie dann direkt vermarkten jede Woche. Aber das ist unsere Zielgruppe. Wichtig auch, das korreliert ganz stark mit dem Qualitätssiegel Bio.
Ja.
In verschiedensten Formen, also Demeter oder Bioland, Naturland.
Damit hätten wir ja eigentlich die drei vernünftigen Siegel, oder? Das ist ja auch häufig eine Frage, vor der Menschen stehen, wenn sie im Supermarkt sind. Da gibt es lauter verschiedene Siegel, aber eigentlich, so meine Erfahrung, kann man auf die meisten nichts geben, außer genau auf die drei, die du gerade genannt
richtig.
Hast.
Genau.
Das heißt, so. Das ist auch Voraussetzung für euch?
Voraussetzung nicht. Wir haben auch welche, die kein Siegel haben, die aber nach den Vorschriften einfach arbeiten, weil da das Siegel zu bekommen ist dann nochmal mehr Arbeit.
Also nach denselben Vorschriften.
Genau, aber die meisten sind tatsächlich Biolandbetriebe tatsächlich. Da muss man gucken, ob wir auch noch anderes haben, aber ich meine, das ist meistens Bioland tatsächlich. Ja. Aber das korreliert. Das ist nicht, dass wir danach suchen explizit, also beziehungsweise, dass wir sagen, wenn ihr kein Bioland seid, dann dürft ihr nicht mitmachen. Aber das korreliert einfach ganz stark, dass eben diese Herdengröße, die Vermarktungsform und die Haltungsform meistens einhergeht sowieso mit den Vorgaben, die Bioland, Naturland oder Demeter eh haben.
Ja.
Und das führt dann eben dazu, dass eben die Kunden da meistens dann eh da sind. Weil wenn du halt irgendwie 600 Rinder hast, wirst du wahrscheinlich keine Direktvermarktung machen, sondern das halt an Herr Tönnies nach, ich weiß nicht, wo die Stelle sind, dahin schicken.
Ja.
So. Ja.
Das heißt, ihr richtet euch durchaus ganz bewusst an eine andere Zielgruppe, aber ihr sorgt nicht dafür, dass die EndverbraucherInnen dann auch entsprechend zu den Direktvermarktern kommen, oder? Das ist deren Aufgabe sozusagen. Ihr macht die Plattform und die Software.
Das ist der aktuelle Stand. Richtig.
Das heißt, idealerweise gibt es irgendwann vielleicht auch eine Karte, wenn man…
Exakt.
Plant ihr eine App auch? Also, die man
du meinst eine App zum Runterladen?
Ja, für mich. Wenn ich jetzt, ich wohne in Ludwigsburg und bin interessiert daran, hier im 30 Kilometer Umkreis vernünftiges Fleisch einzukaufen, wo finde ich diese Betriebe?
Aktuell musst du die direkt selber kennen.
Okay.
Also du findest es aktuell über uns nicht. Wir haben zwar jetzt auf unserer Website einen Banner reingestellt, wo du dich anmelden kannst, dann ordnen wir dich dann jemanden zu, dann kriegst du eine E-Mail, dass du bestätigen musst und so weiter. Wir sind da aktuell einfach noch nicht, weil wir uns darauf nicht konzentrieren.
Ja.
Und wenn wir jetzt zu den Themen insgesamt kommen, man muss ja dann gucken, worauf konzentriert man sich. Absolut. Und das ist eine Aktivität, die halt nicht direkt auf die aktuelle Vision einzahlt. Mhm. Und mit die aktuelle Vision meine ich, wir müssen ja erstmal dieses Nischenproblem perfekt lösen.
Ja.
Und danach können wir uns darum kümmern, dass die Leute auch die, dass wir neue Kunden ranziehen.
Ja.
Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass es auch ein Wachstumsthema ist. Wir haben jetzt ein paar Kunden in der Pipeline, die auch interessante erweiterte Modelle haben, die beispielsweise in Metropolregionen fahren, dort dann viermal im Jahr Termine haben für irgendwie 5 Tiere oder so, mhm, und dort dann die Leute abholen lassen, beispielsweise. Mhm. Das ist ein Modell, wo wir jetzt eben zusammen mit den Erzeugern, ne, wir lernen ja mit denen, uns überlegen, okay, wie könnten wir das denn jetzt dann an der Plattform auch irgendwie ummünzen. Entweder, ja, dass wir selber als B2B-Plattform dann eben wachsen und uns in den Metropolregionen, hier beispielsweise in der Metropolregion Stuttgart, im Speziellen in Ludwigsburg, sich Partner einfach raussucht und man die zum Beispiel mappt mit einem Erzeuger. Mhm. Und der dann halt sagt, na komm, du kannst 4-mal im Jahr bei mir vorbeikommen und ich garantiere dir, dass dann halt so und so viele Kunden bei dir auf jeden Fall mal auch in den Laden vorbeischauen. Oder man macht dann Food Pairing, ne?
Ja.
Also so Ideen, ne? Also das Logischste ist natürlich Rotwein zum
Bundestag,
das macht schon Sinn. Aber das ist, sag ich mal, die nächsten Stufen. Wir wollen jetzt wirklich uns erstmal darauf konzentrieren, das Geschäftsmodell weiterhin zum Laufen zu bringen und das einfach größer zu machen und dieses Nischenprodukt einfach zu perfektionieren auf unsere Kunden.
Mhm. Und müsst euch damit ja vermutlich erstmal so in diese ganze Branche und den Markt reinarbeiten,
ja,
weil ich meine, du bist gelernter Engineering Manager,
ja,
und arbeitest für einen Cloud-Dienst.
Ja.
Lukas ist selbstständiger Grafikdesigner.
Ja.
Das heißt,
aber Jäger. Mal,
aber Jäger, seit 2018
genau,
ist er auch Jäger.
Ja. Ja, ist ein wichtiger Fakt, einfach weil man dann, da hat er ja das Grundwissen mal da über die Anatomie, ne? Also er versteht ja mal grundlegend, wie so ein Tier zerlegt wird.
Ja. Das heißt, daher kommt sein ursprünglicher Gedanke und die Affinität auch zum Thema generell.
Ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich?
Ja, ich habe Musik gemacht früher, oder ich mache immer noch Musik, aber jetzt nicht mehr professionell, sag ich mal. Lukas hat mal ein Musikvideo für mich gedreht. In Ludwigsburg haben wir das gedreht tatsächlich.
Gibt's das noch?
Das gibt's auch noch, ja.
Also falls ihr euch mal ein Bild machen wollt, was muss man googeln oder
auf YouTube?
Man muss
einfach auf YouTube eingeben, es müsste noch online sein, das lag beim Juice Magazin damals, das ist 9.5, das war mein Künstlername ausgeschrieben und der Song hieß Pettenwill tatsächlich, weil ich Pettenwill ausgewachsen bin.
So, 9.5 Pettenwill.
So, das war der Ursprung. Tatsächlich.
Es kommen immer mehr Dinge zutage, die du noch so tust.
Ja.
Also du hast den Vollzeitjob eben am Bildschirm sozusagen, dann diesen Teilzeitjob, in dem du dich jetzt in eine ganz neue Branche einarbeitest, hast Musik gemacht, was jetzt wahrscheinlich so ein bisschen brach liegt, denn, wie du ja vorher hast anklingen lassen, hast du auch eine Familie mittlerweile, eine Frau und Kind.
Ja.
Wie funktioniert das alles zusammen? Wie funktioniert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für dich?
Ja, also wie funktioniert sie? Ist mal qualitativ beantwortet ganz gut. Also noch komme ich damit klar. Aber es ist schon anstrengend. Also man muss natürlich schon gucken, dass man das eben alles unter einen Hut bekommt.
Mhm.
Die Wahrheit ist, wie gesagt, keine Hobbys mehr einfach seitdem. Also wenn man das sonst vergleicht, wie ich sonst früher Musik gemacht habe. Und jetzt, wenn ich dazu komme, irgendwie alle 2 Wochen mal irgendwie eine Stunde irgendwie mich hinzusetzen.
Ja.
Ich würde nicht sagen, das leidet darunter. Das ist der falsche Begriff, weil es eben eine bewusste Entscheidung ist. Aber es ist halt wirklich ganz, 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 ganz hardcore priorisieren.
Ja.
Also das geht nicht anders.
Und wie sieht die Priorität gerade aus? 1, 2, 3?
Ja gut, das Oberste ist natürlich, wenn was mit der Familie ist, dass man sich auf die Familie konzentriert. Ja. Aber dann natürlich auch ganz klar dann erstmal der Hauptjob, da muss ich performen. Und dann will ich natürlich auch bei Erzeugerland performen. Ja. Das muss da ganz klar so geregelt sein.
Und wie lang werkelt ihr jetzt schon gemeinsam am Erzeugerland rum?
Ende 24 ungefähr haben wir den ersten Prototypen.
Mhm.
Mal losgeschickt.
Wie muss man sich das vorstellen? Von der ersten Idee, die ihr dann auch mal irgendwie gemeinsam hattet, bis zu dem Stand, wo ihr jetzt gerade seid. Und was ist der Stand jetzt gerade?
Ja, also Stand jetzt, vielleicht fangen wir von hinten an. Der Lukas sagt immer, wir müssen die Banane von hinten schälen.
Ja.
Deswegen, Stand jetzt ist eine laufende Plattform mit eben, wie viel sind es jetzt, 15 Kunden, 14 Kunden, die aktiv verkaufen, die wir eben ongeboardet haben. Und
wie viele Endkundinnen und Kunden, die darauf das zugreifen?
Müssten so 6.000, 7.000 sein.
Ja, okay.
Ja, genau.
Mhm.
Und das ist Stand jetzt. Richtig gestartet haben wir Anfang 25 dann, wo wir wirklich dann auch in Sales gegangen sind mal, weil davor waren es schon ein paar Kontakte, um jetzt weiter zurückzugehen, weil wir erstmal validieren mussten, was wollen wir eigentlich machen, was ist das eigentliche Problem. Ne? Und wir haben uns, der Lukas ist ja schon länger dran, dass diese Idee hat schon mehrere Identitäten gehabt, sag ich mal. Er hat, wie gesagt, Jäger, heißt, er hat damit mal gestartet, hat sich gefragt, warum gibt es eigentlich keinen Jagdfleisch im Supermarkt und ist dann losgegangen, hat sich da so ein bisschen reingefuchst und sich angeguckt, wie das funktioniert.
Und was ist darauf die Antwort? Das interessiert mich auch. Warum gibt es keinen
Wild? Kann ich nicht sagen.
Okay.
Kann ich nicht sagen. Jetzt müsste Lukas er da Geheimnis sein, da hätte er das sagen können. Aber
Das hier ist ja auch nicht euer Business.
Genau. Und er hat dann aber auf jeden Fall erstmal festgestellt, dass es eben diese Direktvermarktung gibt. Und für Jäger gibt es tatsächlich eine sehr gute App, die empfiehlt er auch immer gerne. Und ich habe die selber noch nicht benutzt. Die heißt Waldfleisch, glaube ich. Muss man mal gucken. Und die löst genau das. Das ist aber halt eine App, da musst du dich anmelden, dann kannst du eben sagen, hier, ich hätte gerne einen Jäger irgendwie in meiner Nähe und dann gegebenenfalls gibt es da was. So, aber da ist dann anderer Fokus einfach als bei uns. Er hat sich weiter reingearbeitet, hat festgestellt, Rindfleisch bzw. Fleisch allgemein ist ein Thema, das in der Direktvermarktung stattfindet, aber meistens nicht digital. Und dann hat er festgestellt, dass dieser Markt ja riesengroß ist. Also da geht extrem viel Geld über die Ladentheke, auch bei der Direktvermarktung. Und wie könnte man das optimieren? Also sowohl, dass es eben für die Erzeuger erbringlicher ist, als auch für den Verbraucher einfach besser. Weil aktuell musst du es schon richtig wollen, wenn du beim Direktvermarkter einkaufen willst. Also das ist jetzt nicht, ich gehe in den Laden rein oder ich bestelle schnell online was, bis Erzeuger dann natürlich kam.
Ja.
Aber bis dahin ist es ein Pain. Ich habe es ja erzählt, die Geschichte.
Wochenmarkt ist natürlich das die kann man zugänglichste noch Variante wahrscheinlich.
Aber da habe ich natürlich auch das gleiche Problem. Ich kann vielleicht was vorbestellen und sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Donnerstag für Samstag vorbestellen kann. Aktuell.
Aber kann man das bei euch? Weil so wie ich es verstanden habe, ist es ja...
Das gibt es tatsächlich. Also
wenn ich jetzt der erste Kunde bin, der ein Stück vom... also weiß ich nicht.
Wenn es weg ist, ist es weg, klar.
Genau, aber ist ja nicht alles weg. Das heißt, geschlachtet wird ja vielleicht erst nächste Woche oder nächsten Monat.
Ja,
oder
es kommt auch drauf an. Wir haben einen, Mattis Bock in Weingarten bei Karlsruhe. Der hat tatsächlich das Modell, dass er schlachtet jede Woche konstant. Der verkauft jede Woche, glaube ich, eine Rinderhälfte ist es dann. Ne? Und das gibt's halt laufend. Und da kann ich wirklich mich eben mittwochabends einloggen, bestellen und am Freitag oder Samstag abholen.
Okay,
Und das ist auch ein Modell, wo wir sagen, okay, das jetzt vor Ort von Karlsruhe ist auch schon wieder Metropolregion. Hier muss es das auch geben. Also ich wünsche es mir selber sozusagen als Verbraucher. Wir haben jetzt hier noch keinen Kunden, der das macht. Aber da wollen wir hin, Genau.
Und der Weg dorthin sozusagen, also wie intensiv muss man sich dann die Arbeit vorstellen? Wie oft trefft ihr euch? Wie arbeitet ihr remote?
Ja, also wir sind komplett remote first.
Ja, also um das vielleicht noch zu sagen, du wohnst ja in Ludwigsburg und
richtig.
Lukas in Karlsruhe.
Genau. Also da, das war doch schon immer so. Also tatsächlich zu Beginn hat er sogar noch in Offenburg gewohnt. Da war es nochmal ganz anders. Also ganz anders nicht, aber jetzt Karlsruhe, Ludwigsburg kriegt man auch mal so spontan hin. Offenburg sind da wieder 2,5 Stunden oder was. Und dann muss man zumindest mal planen an einem Tag, weil da kann ich nicht hin und zurück fahren mal kurz. Jetzt ist es tatsächlich so, wie gesagt, von Beginn an remote. Und jetzt versuchen wir, eigentlich fast jeden Tag sind wir am Telefonieren. Also ganz normal, man muss sich irgendwie austauschen, wenn Probleme sind. Er hat Demo-Termine, Abschlusstermine. Da müssen wir das durcharbeiten. Wir arbeiten gemeinsam am Projekt hier. In diesem Raum hatten wir Anfang des Jahres in der, wie man so schön sagt, Zwischenjahreszeit eine riesige Customer Journey aufgezeichnet und haben eben daran unsere Jahresplanung so ein bisschen gemacht. Sprich, ist nicht so, dass wir dann uns da To-Dos für das ganze Jahr rausgenommen haben, sondern einfach erstmal festgestellt, anhand dieser Journey, wo haben wir aktuell Probleme, wo müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer reinbohren, wo lohnt es sich Software zu bauen, wo müssen wir vielleicht jemanden einstellen und so irgendwie vorankommen. Ne? Und das haben wir auch von Anfang an gemacht. Das heißt, wir sind komplett remote von Anfang an gewesen. Die Grundidee der Iteration, was wir ja auch hatten, das war auch alles remote. Also wir haben uns bestimmt jetzt vielleicht mittlerweile so 20 Mal getroffen insgesamt. Aber wir kannten uns ja vorher schon. Natürlich gab es ein Vertrauensverhältnis. Und wir versuchen uns schon so einmal im Monat, würde ich mal sagen, grob mal zu treffen.
Ja.
Und wir haben jedes Quartal, zum Beginn des Quartals setzen wir uns an einem Wochenende zusammen, priorisieren die Dinge, gucken an, was passiert. Das muss natürlich agil sein, heißt, wir passen uns darauf an, schauen uns an, was könnte man gegebenenfalls noch machen oder eben anders machen und reagieren da einfach die ganze Zeit konstant darauf. Also das geht nicht anders. Das muss ganz, ganz engmaschig verlaufen. Wir haben ein Tool, das nennt sich Basecamp als Projektmanagement-Tool. Da ist alles in einem. Da machen wir Tickets, da machen wir Projektplanung, da machen wir Kommunikation, da machen wir Dokumentation, da machen wir Onboardings und so weiter und so fort. Also da wird alles darüber gemanagt. Das ist super hilfreich und das war's eigentlich. Und dann ist es halt wirklich Telefonate und zusammenkommen und hin und wieder mal irgendwelche Workshops machen, um da sich reinzuarbeiten.
Wahrscheinlich einigermaßen auch Arbeitsschritte, die du von deinem Vollzeitjob kennst. Ja, klar. Und dann natürlich aber auch wirklich völlige Neuheiten für dich. Was waren so die Learnings im Guten wie im Schlechten, die beim Gründen plötzlich auf dich und euch zugekommen sind?
Ja, das ist sehr bürokratisch auf jeden Fall. Also es ist nicht so einfach. Das hat ewig gedauert. Also wahrscheinlich haben wir da auch 1000 Fehler gemacht, den man irgendwie macht, aber du musst ja irgendwie einen Gesellschaftervertrag zusammenbekommen und dann überlegen, wie gründest du das jetzt insgesamt, also wie sollst du das jetzt aufstellen, damit es auch sinnvoll ist, wenn man es irgendwie vielleicht irgendwann mal verkaufen wird, Anteile abgeben muss, wie muss das gestaltet sein, wie muss das da formuliert sein, mit diesen Dingen musst du dich ja irgendwie auseinandersetzen, das ist jetzt nicht, was du irgendwie kurz zum Notar gehst und 24 Stunden später ist es da, das wäre wünschenswert, möglicherweise, ist aber aktuell noch nicht so. Und ich glaube, diese bürokratischen Hürden erstmal zu verstehen und wie viel Geld du erstmal in die Hand nehmen musst, um überhaupt eine Rechnung schreiben zu dürfen in Deutschland, ist schon auch irre. Vor allem, wenn man es dann als Kapitalgesellschaft machen will, das muss man natürlich auch sagen. Das war eben bei uns dann der Fall, weil wir eben mit Anteilen ja dann schon aufgeteilt haben. Das ist schon sehr, sehr viel gewesen, was da auf einen einprasselt. Also erstmal zu verstehen, was bedeuten denn jetzt diese Dinge. Zum Beispiel wusstest du, warum Leute von Anfang an eine Holding nehmen für eine Kapitalgesellschaft und statt sie erstmal privat zu gründen und dann in eine Holding auszugründen?
Weil man dann beschränkt haftbar ist nur?
Nee. Also es hat was damit zu tun, dass wenn du es mit einer Holding gründest oder halt einfach mal in einer Kapitalgesellschaft, an der Kapitalgesellschaft anbeteiligt bist, dann hat es einfach steuerliche Vorteile für dich. Also das bedeutet, da wenn ich jetzt, ich bin kein Steuerberater, keine Steuerberatung hier an der Stelle, aber ich glaube, dann musst du keine Körperschaftssteuer mehr zahlen, wenn du es dann veräußerst innerhalb von 7 Jahren. Sonst hast du irgendwie so eine 7-Jahres-Sperre. Und da wir nicht wussten, wie lange das dauert, ob wir es irgendwie verkaufen wollen oder sonst was, sind es einfach Themen, mit denen ich mich da erstmals beschäftigen muss. Ich kam einfach nur vom Interesse an dem Thema. Und dann musst du über das Vehikel nachdenken. Also ich sag mal einfach das unternehmerische Handwerk in dem Umfeld Deutschland. Da muss man sich damit auseinandersetzen. Das waren, glaube ich, die größten Learnings.
Das war ja aber in einer Zeit, in der du dann auch geheiratet hast, darf ich so indiskret fragen, hat das abgefärbt und ihr habt direkt auch einen Ehevertrag gemacht, weil sie sind hab das mit der anderen Firma auch so.
Nee, pass auf. Es war genau andersrum, interessanterweise. Und zwar, also wir haben geheiratet, wir haben auch weiterhin keinen Ehevertrag, tatsächlich. Wir haben uns da von verschiedenen Leuten beraten lassen und das Schlauste, in Anführungszeichen, war tatsächlich, eine Holding zu gründen. Weil, der Grund, warum wir das dann so letzten Endes gemacht haben, ist, dass Laura und ich da ganz, ganz klar sind, wie wir das machen wollen, also Laura ist meine Frau, wie wir da eben vorgehen wollen und wir haben auch gesagt, für uns das Ehevertrag ist jetzt nicht das Ding, weil wir da eine, in Anführungszeichen, klassische Aufteilung aktuell haben. Wir haben einen kleinen Sohn, da steckt sie sozusagen zurück und ich gehe halt all in mit eben, du hast es ja schon gesagt, Vollzeitjob.
Ja.
Nebenher noch Gründung und dann noch Familie.
Ja.
Für uns ist es eben ganz klar gewesen, okay, das muss irgendwie geregelt sein. Das hätte man im Ehevertrag machen können. Die einfachere Option war aber tatsächlich eine Holding zu gründen, die dann eben Erzeugerland wiederum gründet. Und wenn dann die Ehe in die Brüche geht, dann ist sozusagen die Holding dafür da und Laura kriegt dann ihren gerechten Anteil. Weil sie ja in der Zeit, in der das Ganze entstanden ist, zurückgesteckt hat und zurückgesteckt ist der falsche Begriff, andere Aufgaben hatte als ich. So, Punkt.
Das heißt, Erzeugerland kriegt in dem Fall eine ganz andere Bedeutung nochmal.
Ja. Das, bei uns beiden, ja. Also wir wurden ja beide Eltern in der Zeit, wo wir das ganze Thema gestartet haben.
Ja. Genau. Wer war der erste Landwirt bei euch auf der Plattform?
Der Mathis Bock aus Weingarten.
Tatsächlich. Und wie kam das zustande? Wie seid ihr an ihn gekommen oder er zu euch?
Also der Lukas und der Mathis, die kannten sich. Und der Mattes hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, bitte straft mich lügen, wenn es anders war, aber ich meine, es war so, gerade eben frischen Stall gebaut und musste gucken, wie er es schafft, mehr abzusetzen.
Okay.
Und dann hat er halt das mitbekommen, dass der Lukas da an was dran ist und dann haben wir gesagt, komm, lass es ausprobieren, obwohl er eigentlich gar nicht so unserem ICP entsprochen hat, dachten wir.
Was ist ICP?
Das ist das Ideal Customer Profile. Also das heißt, man versucht sich so einen groben Profil anzumachen und dann eine Checkliste durchzugehen, sage ich jetzt ja zu dem oder sage ich nein, weil er mich sozusagen vom Fokus ablenken könnte in der weiteren Entwicklung. Aber in dem Moment haben wir dann gesagt, naja, grob schon von den meisten Fällen, ein paar Sachen nicht, aber lass es mal ausprobieren. Und der war der Erste und der hat es eben ins Weihnachtsgeschäft 2024 mit dem ganzen Thema gestartet.
Und immer noch dabei?
Der ist immer noch dabei. Großer und ich glaube auch sehr zufriedener Kunde. Also er ist, finde ich, auch einen interessanten Aspekt, den wir so nicht haben kommen sehen. Er hat einen Verkaufskanal, ne? Er hat ja seinen Marktstand und eben seinen Hofladen. Und er verkauft auf einmal auch andere Tierarten, tatsächlich. Und diese anderen Tierarten sind dazugekommen, weil er eben diesen Verkaufskanal hatte und Leute auf ihn zukamen und gesagt haben, hey, du verkaufst es doch online, könnte ich mich da anbinden.
Ja.
Heißt, er wird unternehmerisch tätig, nochmal mehr, ne? Weil er muss eigentlich fast kein Risiko angehen. Er verkauft das Ding, ohne dass er jemand anders das Tier erstmal abkaufen musste, verkauft es schon. Und kauft es dann ein oder übergibt es dann, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wenn es eben einfach schon über die Plattform gelaufen ist.
Ja.
Und dadurch hat er jetzt, was verkauft denn der alles? Der verkauft Rinder, Lamm, Hühnchen, Wagyu-Rinder.
Ja.
Schafe. Aber
das läuft jetzt nicht über eure.
Doch, alles über
die Seite.
Managen Sie das da heißt, drauf. Alle, Nudeln verkauft er auch.
Ja. Und es kriegen ja sowieso alle quasi ihre eigene Homepage sozusagen.
Genau.
Das
genau.
ist ja, kommt genau, mit richtig. Eurem Produkt einher. Genau, das heißt, richtig. Wenn man sich bei euch registriert, dann gibt es eben diesen eigenen Shop, wenn man so will, oder diese eigene Seite, über die man dann direkt vermarktet.
Ja, exakt.
Wie muss ich mir das vorstellen für euch als Gründer? So, ich kenne ja natürlich wie die meisten die Höhle der Löwen. Läuft das so? Weil ihr müsst ja irgendwoher Geld kriegen, um erstmal anzufangen und irgendwie so ein bisschen Startkapital zu haben.
Also das Initiale war alles aus eigener Tasche und Zeit.
Okay. Mit das heißt, ihr seid jetzt nirgends vorstellig geworden und habt dort gepitcht und dann
nicht
haben
zu
Leute
Beginn.
Ja oder Nein gesagt?
Nee, nicht zu Beginn. Wir hatten ja jetzt, wir haben dennoch, kann man ja sehen, im Transparenzregister, Handelsregister, was auch immer. Wir haben tatsächlich noch einen zusätzlichen Investoren und dann auch Mitgründer und Mentor, den Dominik Jauch aus Markgröningen, der auch selber einen Hof hat. Und deswegen jetzt für die Leute, die in der Region Ludwigsburg unterwegs sind, unbedingt eben bei angus-range.erzeuger.land bestellen. Da kann man das in Markgröningen ganz entspannt abholen. Und der Dominik ist eben bei uns mit reingegangen mit einem kleinen Investment, um so ein bisschen Anschubfinanzierung zu machen und den Lukas eben aus dem, der ist uns ja eben Grafikdesigner selbstständig, mal rauszunehmen, um da mal eben ein bisschen Power zu machen, um für die Produktentwicklung letzten Endes Recherche und auch eben dann in den Vertrieb reinzubekommen. Und das war das Einzige da. Aber sind wir aber nie pitchen gegangen. Also wir haben mit Dominik halt gesprochen.
Ja.
Und Dominik hat, kam auf uns dann zu und hat dann gesagt, hey, wollen wir das vielleicht nicht zusammen machen? Und dann haben wir das gemacht.
Gab es so Momente, in denen ihr gezweifelt habt auch?
Boah, ja, klar. Aber ehrlicherweise gar nicht so oft. Also ich würde sagen, vielleicht 2-3 Mal. Wahrscheinlich sogar 1-2 Mal eher. Und es waren eher, schafft man das alles, alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich bei mir so natürlich die Sache, klar. Weil eben natürlich das Risiko deutlich höher ist, wenn man Familie hat, einen kleinen Sohn hat, dann hat man einfach ein anderes Verantwortungsprofil.
Ja.
Da kann man jetzt nicht einfach so sagen, wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, dann macht man das so. Ehrlicherweise ist es aber auch kein Business, dass man mit Anfang 20 anfängt, weil es diese Nischenhaftigkeit und Fokus auf so ein spezielles Thema ist, glaube ich, so ein bisschen Lebenserfahrung, die man dann halt einfach schon mitbringen muss. Und das sind, glaube ich, aber dann eher die einzigen Momente. Sonst ist es tatsächlich, bin ich da hoffnungslos optimistisch, glaube ich, tatsächlich. Also, weil ich habe von Anfang an, ne, um die Origin-Story so ein bisschen nochmal aufzunehmen, immer gesagt, es braucht Guardrails und ich brauche Fallstricke. Und was ich damit meinte, war, ich habe mit Momente gesetzt, wo ich erwartet habe, dass ein bestimmtes Ergebnis kommt. Und im Fakt war es immer so, dass es deutlich besser war, als ich mir eigentlich als Fallstrick gemacht habe und deutlich früher. Also wie zum Beispiel, wir hatten, als wir wirklich mal so einen Prototypen hatten, der nur in einem Whiteboard irgendwie war und durchgeklickt war, als der Dominik da schon gesagt hat, das brauche ich, baut das. dann eben einen, davon eine sehr, sehr schlechte Version in einem in der Vorstellung bei Erzeugern, 20 Stück, das hat der Dominik damals eben organisiert bei sich in Rottweil, das da vorzustellen und alle sagen, oh, das hätten wir gerne und haben eigentlich gefragt, wo muss ich unterschreiben, ja. Mhm. Dann der Mattes, der da schon, uns schon Geld überwiesen hat und wir hatten noch nichts.
Ja.
Das sind dann so Momente, wo ich immer gesagt habe, okay, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt muss das und das und das passieren. Und jetzt ist es halt so, muss es halt einfach laufen. Jetzt ist es, wir haben ein grundlegendes Produkt.
Mhm.
Und du musst es jetzt halt durch Arbeit weiter vertreiben natürlich, ne, und weiterentwickeln, das ganze Thema, dass es eben schöner wird, hübscher wird, bisschen schlanker wird, in dem, wie es zu bedienen ist und so weiter.
Mhm.
Und daran arbeiten wir halt.
Das heißt, du hast eigentlich schon auch die Vorstellung, wo es hingehen soll und kann und darf. Also wenn wir jetzt mal den Blick drei Jahre, fünf Jahre in die Zukunft werfen, wie sieht Erzeugerland dann aus und wo steht ihr damit?
Also unsere große Vision ist es einfach, Qualitätsfleisch in der Region verfügbar zu machen. Mhm. Das ist das große Thema. So haben wir auch gestartet. Also wir hatten diese Idee erstmal grundlegend und danach haben wir uns überlegt, wie schaffen wir das? Ohne, dass wir selber Fleisch verkaufen oder dass wir selber zum Händler werden, sondern wie schaffen wir es, softwaregetrieben das ganze Thema zu machen?
Mhm.
Und wir wollen einfach das ganze Ding erstmal natürlich an unsere Kunden weiter ausbauen, da die Nummer eins in Deutschland werden, die Nummer eins im Dachraum eigentlich.
Mhm.
Und wenn wir das geschafft haben, dann würden wir uns natürlich auch wünschen, ein bisschen breiter aufzustellen. Klar, wir fangen jetzt ja schon an, wir haben jetzt schon zwei Kunden, die schon mehr verkaufen, also mehrere Tiersorten. Und das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen. Sprich, wir wollen natürlich irgendwann mal vielleicht auch eine in Richtung Kunden schauende Plattform sein, dass du eben genau dieses Erlebnis nicht hast. Du gehst auf erzeugerland.de und stellst fest, hä, was machen die jetzt?
Eine Sackgasse.
Das führt mich nicht weiter. Ja. Aber ja, der Fisch muss dem der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Ja.
Und da ist es, die Seite ist ja eben für Erzeuger gedacht und nicht für Verbraucher. Wir wollen aber natürlich schon die Plattform eben so machen, dass es halt die eigentlich die Nummer eins Art ist, um Fleisch direkt beim Erzeuger zu kaufen. Das ist so die große Vision. Und wie das dann genau aussieht, sehen wir dann. Ob das dann mit weiter übers Bootstrapping geht, so wie wir es jetzt machen, oder ob wir irgendwann mal Kapital aufnehmen, wissen wir selber noch nicht.
Wird sich alles zeigen in den nächsten Jahren. Und damit sind wir quasi schon am Ende der heutigen Folge, die ich mit den üblichen drei Fragen, für mich zumindest, abschließen möchte. Und dich fragen will, als alter Ludwigsburger, was ist dein Lieblingsort in unserer Stadt?
Oh, das wird super spezifisch jetzt.
Bitte gerne. Ich habe schon häufig
also ich bin
quasi
ja
die üblichen Verdächtigen gehört.
Ja, okay, das wird's auf jeden Fall nicht.
Sehr gut.
Also ich bin ja in Pettenwil aufgewachsen und da gibt's in Hintergrünbühl, da gibt's die, oh, wie heißt die Gärtnerei? Klenk, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Ich glaube, ja.
Auf jeden Fall, wenn man diesen Buckel hochläuft Richtung Oststadt und dann rechts Osweil, da gibt's so ein altes, ich glaube, das ist ein Wasserkraftwerk oder irgendwie sonst was.
Mhm.
Und das ist einfach auf diesem Hügel drauf. Und da, wenn man sich da abends, früher, mittlerweile kann man es nicht mehr, aber früher, wenn man sich da hinsetzen konnte, da hat man über den ganzen Stuttgarter Kessel gesehen und da über den Elefanten, wie man da in Grünbühl sagt, dieses Hochhaus.
Ja.
Und das haben wir das Bonkenplätzle früher getauft, ohne selber dort selber so konsumiert zu haben. Aber wir haben immer gesagt, wenn es ein Plätzchen gibt, das diesen Namen verdient, dann ist es das. Also ein einfach wirklich ein random Platz am Ludwigsburger Stadtrand.
Wenn ich es in meinem Kopf richtig verorten kann, ist es, glaube ich, der Platz, an dem vor anderthalb Jahren der große Coup gelandet werden sollte, als dieser Geldtransporter überfallen, in Anführungszeichen, wurde.
Das kann sein. Wäre ein guter Platz.
Ja, absolut. Also das wäre eine Geschichte für einen eigenen Podcast. Ja. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen drüber. Ich habe es sehr rege verfolgt. Aber was mich eher jetzt noch interessiert ist, welchen Satz hörst du denn am häufigsten in deinem Job? Oder in einem deiner Jobs? Vielleicht variiert er ja auch. Aber jetzt natürlich primär als Gründer.
Welchen Satz höre ich am häufigsten?
Falls es einen repetitiven gibt.
Wie mache ich das jetzt?
Hörst du den aus deinem eigenen Mund oder aus
Ja, Fremden? Auch, ja. Auf jeden Fall, ja. Also wahrscheinlich da am meisten tatsächlich, aber da ich doch mit Software zu tun habe, die sehr komplex ist und die man erst verstehen muss, und vor allen Dingen, wenn man sie dann versucht, einfacher zu machen, dann hört man das dann des Öfteren. Wie mache ich das denn jetzt?
Und wie verbringst du normalerweise deine Mittagspause?
Zusammen mit meiner Familie glücklicherweise meistens. Dann essen wir was Kleines.
Das heißt, das ist ja auch fußläufig von hier zu erreichen, falls du mal hier im Kokolores sein solltest.
Da laufe ich rüber.
Ja. Ja. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in den Alltag des Gründers und ins Erzeugerland und alles, was da mit dran hängt. Und alles Gute für die nächsten Jahre.
Vielen lieben Dank.
Danke, Adam Silber-Gnadi.
Dankeschön.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.